Reise in kindliche Klangwelten. 10. Landestypische Küche. Grundrezepte und Grundtechniken. Eine kurze Abhandlung über Harmonien lässt böse Theorie erahnen. Ich will und werde aber genau das vermeiden und kann vielleicht Mut machen, die in der Kindheit geliebte Gitarre wieder auszupacken. Sie wurde zur Seite gelegt, als die Wahrscheinlichkeit sank, ein gefeierter Star zu werden und sich stattdessen dicke Staubschichten von Theorie und Übungszwang auf dem Resonanzkörper der Gitarre ablagerten und ihr Klang immer schwächer wurde, bis er irgendwann ganz verschwand. Es ist also an der Zeit, die Staubschichten vorsichtig zu entfernen und die kindliche Begeisterung wieder erklingen zu lassen. Und wer uns dabei anfänglich nicht zuhören will, soll es einfach bleiben lassen. Wenn wir uns wieder erst einmal an die ersten 3 oder vielleicht 4 Griffe erinnert haben, und das geht schneller als man denkt, werden auch die ersten Zuhörer wieder zurückkommen. Es geht in diesem Kapitel zunächst einmal darum zu erkennen, dass sich Instrumentalspiel auf einige Handgriffe im wahrsten Sinne des Wortes reduzieren lässt. Die sich daraus ergebenden Fragen des Einübens dieser Griffe werden später eine Rolle spielen. Es geht jetzt darum, dass es Freude bereitet, in einer Gruppe gemeinschaftlich zu agieren, unabhängig von der Schwierigkeit der eigenen Aufgabe. Selbst der nicht selbsttätige Zuhörer wird dieses Gemeinschaftserlebnis spüren, weil er durch Harmonien und Rhythmus gelenkt und gestützt wird und so Sicherheit erfährt. Und schließlich geht es darum, durch die selbstständige Beschäftigung mit dem Instrument den Mut zu finden, die Klangwelt weiter zu erforschen. Ich relativiere meine Aussage, dass es Freude bereitet, in einer Gruppe gemeinschaftlich zu agieren und dieses Gemeinschaftserlebnis zu spüren. Diese Verallgemeinerung verwenden alle, die von einer Sache überzeugt sind, und vielleicht haben sie sogar recht damit. Dennoch kann mir ein Bungee-Springer gerne versichern, dass dieser Sprung ein einmaliges Erlebnis sei, was ich besonders in diesem Fall nicht hoffen würde. Ich würde dennoch nicht springen. Auch eine Vogelspinne mag sich in meiner Hand sehr weich anfühlen. Ich bevorzuge dennoch das Fell einer Katze. Entsprechend gibt es auch viele Menschen, die sich in Chorgemeinschaften und Orchestern nicht wohlfühlen, und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu missionieren, vom Gegenteil zu überzeugen und in eine Vereinswelt zu integrieren, die ihnen nicht angemessen ist. Dennoch kann es wünschenswert sein, dass sich jeder mit möglichst vielen Dingen auseinandersetzt und einige Grundlagen kennt, ohne gleichzeitig ein fanatischer Anhänger dieser Aktivität werden zu müssen. Fangen wir also mit einer Definition des Begriffes Harmonie an und reduzieren wir ihn auf den Klangbereich, denn natürlich taucht er auch in der bildenden Kunst, im Sport, in der Kommunikation auf, um nur einige Themengebiete zu nennen. Im klingenden Bereich lese ich im Internet, dass Harmonie der wohltönende Zusammenklang mehrerer Töne sei. Denken wir kurz einmal an unsere Vorbemerkungen zu den weltweit unterschiedlichen Melodien, die auf völlig unterschiedlichen Tönen, ich nehme jetzt diesen Begriff, basieren. So gibt es zum Beispiel in Bulgarien eine Gesangsform, die dort von Frauen traditionell gepflegt wird. Es ist ein mehrstimmiger Gesang in sehr hohen Tonlagen, bei dem sich die einzelnen Stimmen sehr eng überlagern und einen Gesamtklang erzeugen, der mit der Bezeichnung Geheimnis bulgarischer Frauenstimmen in der Folklore bekannt wurde. Nicht allen erschließt sich weder dieses Geheimnis noch die gepriesene Harmonie. Während die Sängerinnen und auch die Liebhaber dieser Musik den Klang durchaus harmonisch finden, erscheint er anderen eher als schrill und unangenehm. Gehen wir schnell noch rüber nach Schottland, dessen wohl bekanntestes Instrument der Dudelsack ist, obwohl der vermutlich aus dem Orient stammt. Sein unverwechselbarer Sound beruht auf der Tatsache, dass neben der Melodie sogenannte Bordunpfeifen permanent die gleichen Töne in der Regel im Quintabstand erzeugen. Stellt euch ein Lagerfeuer vor, an dem ein Gitarrenspieler permanent nur einen einzigen Akkord anschlägt, also seinen Griff auf der Gitarre nicht verändert und dazu alle bekannten Lieder bis hin zu Nehmt Abschied Brüder singt. Manche Zuhörer werden ihm zurufen, boah, kannst du auch noch andere Griffe, du nervst. Andere werden ihm verklärt zuhören und durch den permanenten Akkord, der dem Bordun auf dem Dudelsack gleicht, in eine leichte Trance fallen. Irgendetwas geschieht also in jedem Fall, wenn nicht eine Melodie alleine erklingt, sondern ein anderer Ton oder mehrere Töne dazukommen. Diese Mehrstimmigkeit, wie sie genannt wird, entwickelte sich erst etwa im 9. Jahrhundert, bis dahin war sie verpönt, wenn nicht sogar verboten. Klanglich sind euch gregorianische Choräle bekannt. Der Gesang der Mönche des Mittelalters erlebte spätestens mit Ameno große Bekanntheit. Obwohl es sich bei der Sprache nur um Pseudolatein handelt und die Klangzusammenstellungen nicht ins Mittelalter passen, versetzt uns die Melodie in die Zeit der Gregorianik. Und nebenbei bemerkt, sind es wieder die Klänge der realen Instrumente und der synthetisch aus Obertönen zusammengemixten Klangquellen, die eindrucksvoll die Brücke zur Neuzeit geschlagen haben. Aber wie so oft fragt man sich natürlich, was hat das mit mir und was hat das mit den Kindern zu tun? Und wie immer brauche ich noch ein paar Minuten, um dazu Klarheit zu schaffen. Ein paar Vorbemerkungen sind noch notwendig. Gehen wir weg von den Klangzusammenstellungen der bulgarischen Frauen von Bordunquinten und Gregorianik. Alle eins der Wunsch nach Zusammenspiel. Gehen wir also in den musikalischen Bereich, wo sich alle gerne wiederfinden, und bleiben wir im europäischen Kulturkreis. Bleiben wir beim einfachen Lied, Kinderlied, Schlager, egal. All diese Lieder klingen besonders schön, wenn wir ihnen eine Begleitung geben. Alle diese Begleitungen basieren in unserem Kulturkreis in der Regel auf drei Klängen, also drei Tönen, die gemeinsam klingen. Wir könnten uns jetzt auf den Weg machen, um den Aufbau dieser drei Klänge zu verstehen, ihre Herleitung, ihre Funktion. Könnten wir, aber wir würden uns dann in einen Bereich der Harmonielehre verirren, der nicht ganz einfach zu verstehen ist. Lassen wir das. Ihr fragt euch morgens auch nicht, wie das Wasser in den Wasserhahn kommt, sondern nutzt es einfach. Nutzen wir einfach unsere Dreiklänge und fangen an zu spielen. Zaghafte Zwischenrufe sind zu hören. Wie viele Dreiklänge gibt es denn und wann weiß ich, welchen ich nehmen soll? Die Antworten scheinen erst einmal erschreckend zu sein. Es gibt im europäischen Tonsystem grundsätzlich 12 Dur- und 12 Moll-Dreiklänge oder auch Akkorde. Dazu kommen aber noch viele Ergänzungen in Form weiterer Griffe und komplizierter Bezeichnungen. Und dann wird es langsam unüberschaubar. Den zweiten Teil der Frage nach dem Einsatz dieser Akkorde kann ich nicht beantworten, weil ich dann wieder in die Harmonielehre abgleiten würde und mich in Haupt- und Nebendreiklängen, Doppeldominanten und Mollparallelen verirren würde. Aber das muss gar nicht sein. Jedem einfach strukturierten Lied, das sind fast alle Volkslieder, Kinderlieder und Schlager, liegen nämlich nur maximal drei Akkorde zugrunde. Vielleicht mal vier. Wenn man diese Akkorde beherrscht, kann man den größten Teil aller Lieder begleiten. Hat man den Text vorliegen, so ist er meistens mit den Bezeichnungen der Akkorde versehen, sodass sich auch der zweite Teil der Frage erklärt. Ich muss es gar nicht selbst wissen, ich muss es nur ablesen, bei welchem Wort ich welchen Klang nehme. Ich greife aber vor Begeisterung etwas vor und zwinge mich zurückzukehren. Die Kernaussage ist, dass sich Musikstücke, und ich spreche hier nicht von großen Symphonien oder komplizierten Konzerten, auf wenige Harmonien, Akkorde, Dreiklänge, wie auch immer wir sie nennen wollen, reduzieren lassen. Stellen wir uns die musikalische Suppenküche eines Musikproduzenten vor. Für die Sängerin XY soll ein neues Album her. Die Zielgruppe ist bekannt. Aus den Verkaufs- und Streaming-Zahlen sind die beliebtesten Titel herausgefiltert worden. Der Produzent weiß also, welche Begleitakkorde beliebt sind und in welcher Reihenfolge diese Akkorde besonders gut ankommen. Er kennt die Klangfarben, Vorlieben der potenziellen Käufer und schon beginnt er sein Handwerk. Gekonnt vermengt er diese Zutaten zu einem neuen Klangteig, dem er noch eine neue Verpackung gibt und wartet auf den Erfolg. Vielleicht erklärt sich so, warum Helene Fischer nach Helene Fischer klingt und auch Roland Kaiser nach 50 Jahren noch nach Roland Kaiser. Und auch die möglicherweise in die Jahre gekommenen Fans erleben weiterhin sehr verlässlich den Klangduft und das Harmonieparfüm der 70er Jahre. Wer glaubt, ich wollte mich darüber lustig machen, der irrt. Diese Beständigkeit der Harmonien und der Klangfarben bieten dem Zuhörer Geborgenheit und Sicherheit. Bereits nach wenigen Takten kann er mitsummen, alles ist ihm bekannt. Da tanzt keiner aus der Reihe, auch kein Ton. Und wenn doch, dann ist das kalkuliert, um etwas Spannung aufzubauen. Jetzt erklärt sich auch, warum Bands stundenlang auf der Bühne auswendig ihr Programm spielen können. Die Stücke bestehen zu großen Teilen aus gleichen oder sehr ähnlichen Harmoniemustern, die sich häufig wiederholen und das gemeinsame Spielen wesentlich erleichtern. Auch das ist nicht abwertend gemeint. Bereits Mozart hat diese Muster verwendet und sogar ein kleines Würfelspiel daraus gemacht, mit dessen Hilfe man im Stile Mozart mit dessen bevorzugten Harmonien und Melodien kleine Stücke selbst komponieren konnte. Das musikalische Würfelspiel ist heute noch im Handel erhältlich und beweist, dass auch die Komponisten früherer Zeiten munter in den großen Kopiertopf ihrer eigenen Stücke gegriffen haben. Manche Harmoniemuster sind so beliebt, dass sie seit Jahrhunderten immer wieder verwendet werden. Sie tauchen zwar in neuen Kostümen auf, kaschieren damit aber nur ihre Herkunft. Das bekannteste Beispiel ist der Kanon von Pachelbel, geboren 1653, dessen Harmoniemuster sich nach 8 Akkorden permanent wiederholt. Ein schreckliches Stück für die Instrumentalisten an Cello und Kontrabass, weil sie immer wieder nur diese 8 Töne spielen dürfen. Manche behaupten, man müsse einige Cellisten oder Kontrabassisten kurz vor dem Ende des Stückes aufwecken, weil sie dieses Harmoniemantra in Tiefenentspannung versetzt hätte und sie noch weiterspielen würden, wenn die Zuhörer bereits den Saal verlassen hätten. Diese Harmoniemuster oder auch Melodiemuster, heute Pattern genannt, helfen dem Zuhörer bei der Orientierung. Wie auch in der Mode oder der Malerei bevorzugt man die Muster, die dem eigenen Geschmack entsprechen. Der eine mag es bunter, der andere bevorzugt Grautöne, der eine mag es eckiger, der andere erfreut sich an Formen der Natur. Und so bevorzugt der eine sehr schlichte Harmonie- und Melodieverläufe, während der andere etwas wilder, dissonanter mag. Im Internet finden wir eine große Ansammlung von Liedern, die alle nach dem gleichen Harmonieschema aufgebaut sind. Unter der Bezeichnung Four-Chord-Songs tauchen sie überall auf, und man ist sehr erstaunt, welche Lieder mit lediglich 4 Akkorden, die bei allen gleich sind, begleitet werden. Mal folgen sie in schnellerem Tempo aufeinander, mal langsamer. Auch die Instrumente können wechseln. Wenn aber die Akkorde und deren Abfolge bekannt sind, kann jeder, der diese 4 Akkorde beherrscht, auf der ganzen Welt munter mitspielen. Das ist völkerverbindender als jedes Sportevent. Unter Kirchenmusikern ist es auch sehr beliebt, die Harmoniefolge eines Schlagers als Grundlage für eine kleine Improvisation zu nehmen. Langsam und mit dem Pathos der großen Kirchenorgel vorgetragen, merkt in der Regel niemand, dass gerade kein Hochzeitsmarsch oder Musik zu einem feierlichen Anlass ertönt, sondern eine gut gemachte Improvisation mit dem Harmoniegerüst eines aktuellen Hits. Und der Organist hat diebische Freude. Und noch etwas erklärt sich jetzt. Häufig hört man beim Singen in einer Gruppe den Wunsch, können wir das Lied mal im Kanon singen? Leider klappt das in der Regel eher selten, weil der Harmonieverlauf es nicht zulässt. Stellen wir uns ein Lied vor, in dem der Gitarrenspieler die 3 Griffe, nennen wir sie A, B, C, in der Reihenfolge A, B, A, C, A, A, B, B, C, B, A spielen muss. Wenn wir diese Harmonien oder Akkorde versetzt, also im Kanon spielen würden, würden je nachdem, wann wir anfangen, zum Beispiel ein A mit einem B oder C zusammenstoßen, was nicht schön klingt. Der Schotte mit dem Dudelsack hat es etwas leichter, weil seine Begleitung immer gleich bleibt. Spielen wir hingegen ein Lied mit dem Muster A, B, C, A, welches sich immer wiederholt, also A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C, A, so kann eine zweite Stimme nach den ersten vier Akkorden einsetzen und es ergibt sich ein Kanon, weil alle zum gleichen Zeitpunkt dieselbe Harmonie verwenden. Unser eben erwähnter Kanon von Pachelbel hat das Muster D, A, H, Fis, G, D, G, A. Jeder, der sich die achttönige Reihenfolge merken kann, kann sich ein Instrument schnappen, in diese Achtergruppe einsteigen und mitspielen, bis der Morgen graut. Falls wir ein weiteres Lied mit einem identischen Harmonieverlauf finden, können wir es dazu singen und haben einen Kanon mit zwei verschiedenen Liedern, den man Kurtlibet nennt. Aber zurück zum wesentlichen Kern. Wir haben jetzt zwei Elemente kennengelernt, die mir Orientierung in der Klangwelt geben. Das eine Element war die Klangfarbe, die auf der Mischung der Obertöne basiert. Das zweite Element sind die Harmonien, die diesem Klanggefüge eine innere Struktur geben. Die Melodie ist dann lediglich eine hübsche Verzierung. Das Wesentliche geschieht in den Harmonien. Diese vorlaute Aussage lässt sich schnell belegen, wenn man bedenkt, dass viele Künstler Passagen in ihre Stücke einbauen, in denen nur das Harmoniemuster zu hören ist. Dennoch finden sich die Zuhörer zurecht und spüren genau, wann es wie weitergeht, weil die Harmonien das verbindende Element des Stückes sind und Orientierung bieten. Es ist schön und auch sehr zufriedenstellend, wenn wir uns in einem Musikstück zurechtfinden und vielleicht sogar mit einer großen Gruppe dieses Erlebnis teilen können. Werden wir aber unserem Erziehungsauftrag gerecht, wenn wir Kindern nur eine sehr beschränkte Liedauswahl zur Verfügung stellen, die unseren Harmonievorlieben und Klangvorstellungen entspricht und die wir deshalb als geeignet empfinden? Und auch wir selbst sollten uns fragen, ob wir uns nicht einen Schritt aus unserer musikalischen Wohlfühlzone heraus wagen sollten, um neue Muster und Klänge kennenzulernen. Vielleicht lieben wir ein Gericht, wie es Oma mal kochte. Und plötzlich entdecken wir, dass Omas Gericht mit einer Prise eines Gewürzes, welches Oma gar nicht zur Verfügung stand oder kannte, einen völlig neuen Charakter bekommt und entweder ungenießbar ist oder interessanter schmeckt und unsere Gäste fragen, was hast du denn daran getan? Das schmeckt lecker. Dafür muss man aber seinen Gewürzschrank etwas auffüllen und mutig auf neue Geschmacksrichtungen eingehen. Entstauben wir also unser musikalisches Gewürzregal, füllen es mit neuen Klängen auf und lassen uns das große Musterbuch der Harmonien erforschen. Und das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Falls wir dabei auf unsere alte Gitarre oder Ukulele stoßen, können wir sie schon einmal entstauben, weil wir sie im folgenden Kapitel bestimmt gebrauchen können.